Campusradio im Gespräch. Extra.
Hallo, hier ist euer Lukas und ich freue mich, euch zu dieser Extra-Ausgabe Campusradio im Gespräch begrüßen zu dürfen. Ihr hört jetzt die Aufzeichnung eines Gesprächs, welches wir am Sonntag, dem 16. Oktober, mit unseren Gästen aufgezeichnet haben. Und das ist unser Thema.
Wenn es um Kindererziehung geht, ist die Debatte über den richtigen Unterricht an Schulen oft nicht weit. Freie Erziehungs- und Unterrichtsformen stehen dabei den strengen und schematischen gegenüber. Wie geeignet ist die Schule bzw. unser Schulsystem für eine freie Erziehung? Dazu haben wir heute im Studio. Nils Berkemeier wollte eigentlich Grundschullehrer werden. Im Laufe seines Studiums erkannte der 1975 in Dortmund geborene BVB-Fan, dass es viel besser ist, das System Schule als Ganzes zu entwickeln und ist nun Professor für Schulentwicklung und Pädagogik in Jena. Neben der Entwicklung der Schule befasst er sich auch mit dem Thema Chancengleichheit. Um darüber eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen, arbeitete er regelmäßig am Chancenspiegel der Bertelsmann Stiftung mit. Er spricht sich für ein zentraleres Schulsystem aus, um regionale Unterschiede zu verringern. Dabei sieht er es als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für mehr Gerechtigkeit in der Bildungspolitik zu sorgen. Außerdem, André Stern wurde 1971 in Paris geboren. 1988 begann seine Karriere als Komponist. Heute leitet er ein Theater im französischen Toulouse. Er unterrichtet Musik nach der selbstentwickelten physiologischen Pädagogik. André Stern wuchs ohne Schule auf. Von dieser Erfahrung berichtet er in zahlreichen Vorträgen und Workshops. Als Freibildungsexperte ist er ein gefragter Referent. Zusammen mit dem renommierten Göttinger Professor Gerald Hüther ist er Gründer und Leiter der Initiative Männer für Morgen. Er initiierte die Bewegung Ökologie des Lernens und Ökologie der Kindheit und entdeckte die spontane Veranlagung des Kindes.
Ja, interessante Gäste heute hier. Ich muss gleich mal sagen, Herr Professor Berkemeier ist leider spontan verhindert worden. Darum haben wir jetzt Heinrich Brause bei uns im Studio, der spontan eingesprungen ist für Herrn Berkemeier. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe gerade im Einspieler, hieß es André Stern, wird natürlich französisch ausgesprochen, André, oder?
Ganz wie man will, ganz frei wie man will. Also ich antworte in jedem Fall. Stern, ach, klappt alles.
Okay. Herr Stern, können Sie mal erklären, was Sie mit der spontanen Veranlagung des Kindes meinen?
Damit meine ich zwei Dinge. Diese in uns angelegten Potenziale, mit denen wir alle auf die Welt gekommen sind. Ein Kind, das kann alles werden, das kann alles lernen, das ist für das gemacht. Und vor allem diese Veranlagungen, die wir haben, sind, man kann sie sehr detailliert beschreiben, da haben wir, glaube ich, heute keine Zeit dafür. Das ist unsere serienmäßige Ausstattung, das ist das, was wir bei der Geburt alle schon, also alle hatten, egal wo wir geboren sind, wann wir geboren sind, welche Handicaps wir haben oder nicht. Wir haben alle eine Reihe von Veranlagungen und die machen uns zu einem Gerät, das fähig ist, sich jeder Umgebung anzupassen. Daher auch mein Wort Ökologie, in diesem Fall Ökologie der Kindheit. Und mein Job ist es, über diese Veranlagungen zu sprechen, um zu sagen, na schaut, eigentlich ist das Kind gar nicht diese Mini-Version, die wir bis jetzt gedacht hatten, sondern eine Maxi-Version von uns selbst. Und wir mit der Entwicklung werden nicht besser und nicht reifer wie ein guter Wein. Wir werden nur immer einfacher und sind am Ende diesen Schatten unseres Selbst, also den Schatten dessen, was wir hätten werden können.
Okay, also wollen Sie mit anderen Worten sagen, in einem Kind stecken schon viele Potenziale drin und man muss die dann einfach nur noch rausholen, oder?
Rausholen muss man sie auch nicht. In uns stecken, in jedem Kind, in jedem von uns stecken diese Potenziale auf jeden Fall. Wir sind als Potenzialbomben zur Welt gekommen. Und es geht eher um was anderes. Es geht darum, dass man in diesen Potenzialen so wenig Steine in den Weg legt wie möglich. Also da muss man gar nichts herausholen, da muss man gar nicht dafür haben, nur einfach dem mit Vertrauen begegnen und das ist erstaunlich, was das alles bewirkt.
Herr Brause, Sie sind Lehrer an einer Berufsschule. Können Sie diese Erfahrung teilen, so aus der praktischen Erfahrung, die praktischen Einblicke?
Nun, als Berufsschullehrer hat man selten mit Einjährigen und Zweijährigen zu tun. Also wenn Herr Stern hier von den Potenzialbomben spricht, wie sie auf die Welt kommen, dann begegnen die uns in der Berufsschule nicht, sondern eben eigentlich die Schatten derer, was sie hätten werden sollen, die begegnen uns in der Berufsschule. Aber nichtsdestotrotz, Geht es natürlich darum, auch in der Berufsschule oder generell in Schule, Potenziale wachzuküssen, Potenziale zu entwickeln und Kindern Wege zu zeigen, wo sie lernen können, wie sie lernen können.
Okay, Sie haben jetzt gesagt, ein Schatten der Potenziale sozusagen. Wenn Sie sagen, da wurde vorher schon in der Erziehung was falsch gemacht, von wem? Von den Eltern, von Umfeld, von der Schule, die vorher besucht wurde?
Also ich wollte in dem Fall jetzt nur die Worte von Herrn Stern mal aufgreifen, weil er ja sagte, wir sind am Anfang Potenzialbomben und später nur noch ein Schatten dessen, was wir hätten werden können. Und weil Sie fragten, ob ich diese Erfahrung teilen kann, habe ich eben gesagt, okay, meine Erfahrung setzt erst da an, als wir schon nur noch ein Schatten dessen sind, was wir hätten werden können. Und ja, das natürlich, weil nicht alle Potenziale wachgeküsst worden sind, was gar nicht möglich ist. Ja. Aber dafür haben wir ja Bildungseinrichtungen, die dann letztlich dafür sorgen, die Potenziale der Kinder bestmöglichst zu entfalten.
Herr Stern, Sie haben so eine Bildungseinrichtung nie besucht. Wie haben Sie sich entwickelt? Ich meine, Sie haben es ja doch noch recht weit geschafft ohne Schule.
Ja, nicht viel anders als die meisten von uns. Denn es geht auch nicht nur um das Lernen, es geht da vor allem um das Zusammenleben mit den anderen. Und das passiert ja im Leben. Eine der Veranlagungen der Kinder ist es, in die weite Welt hinauszugehen, und das ist ja gelegen, weil da draußen die Welt ist ein brodelndes Bad vor Verschiedenartigkeit. Da gibt es alle Hautfarben, alle Altersstufen, alle Berufsgattungen, alle Religionen, alles ist da vorhanden, und wir sind eigentlich alle lernende Wesen, und das Lernen hört mit der Schule nicht auf, und das wissen wir. Das geht ja ein Leben lang weiter, und das Lernen beginnt auch nicht mit der Schule, sondern vor der Geburt schon. Ich habe das Glück, mit ziemlich vielen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, und da weiß man auch, das Gehirn, das lernt schon vor der Geburt. Das lernt, wie man mit einem Arm umgeht, ja, und dass es sich biegt nach vorne und nicht nach hinten, und das weiß das Gehirn zuerst nicht, muss es lernen. Das heißt, Lernen ist etwas, das wir tun, und zwar ein Leben lang, und zwar eben im großen Bad des realen Lebens. Und jeder von uns hat, glaube ich, die Erfahrung gemacht, eine Muttersprache zu lernen, und zwar ohne Unterricht und Institution. Und da muss man immer in der Beschreibung aufpassen, das nennt man autodidaktisch, aber in Auto höre ich die Einsamkeit. Dabei geht es ja nicht darum, dass man alleine von alleine die Welt neu erfindet. Es geht darum, dass man sich verbindet mit anderen, die zum Beispiel eben diese Muttersprache sprechen, untereinander und mit einem. Und deshalb lernt man überhaupt eine Sprache, und das haben viele beobachtet, dass Kinder nicht nur die Muttersprache, sondern extrem viele Dinge mitten in der Welt mit den anderen zusammen, durch die anderen, dank den anderen, wegen den anderen lernen. Und meine Eltern hatten eben so viel Vertrauen, dass sie sicher waren, dass man da von außen gar nicht einzugreifen braucht. Und das ist keine Methode, das ist eine Haltung. Und diese Haltung, die ermöglicht uns, dem Kind neu zu begegnen, und zwar mit Vertrauen, und das verändert die Welt deshalb, weil es uns ermöglicht, dem eigenen Kind, das wir in uns noch tragen, und das ist meist ein verletztes Kind, dem eigenen Kind neu zu begegnen und diesem Kind zu sagen, so wie du bist, bist du in Ordnung.
Um das mal aufzugreifen, Sie haben gesagt, man geht in die weite Welt hinaus, um sie zu entdecken, und dabei lernt man. Wie, denken Sie, Herr Brause, ist das mit der Institution Schule vereinbar, dieser Weg?
Nun, ich möchte sicherlich nicht in Frage stellen, dass Herr Stern ohne Schule durchaus einiges gelernt zu haben scheint. Nur denke ich, ist es eine sehr romantische Vorstellung, wenn wir glauben, dass das für alle Menschen möglich ist. Und es geht bei der Diskussion um Schule im Kontrast zum freien Lernen vor allem auch um Chancengleichheit. Und darum, dass wir sicherstellen müssen, dass eben jedes Kind die Möglichkeit hat, seine Potenziale zu entwickeln. Und wenn Herr Stern sagt, jedes Kind lernt die Muttersprache, dann liegt das eben daran, dass eigentlich in allen mir bekannten Familien zu Hause die Muttersprache gesprochen wird. Aber nicht in allen Familien wird zu Hause auch regelmäßig gelesen. Wie soll ein Kind also das Lesen entdecken, wenn es zu Hause die entsprechenden Vorbilder nicht hat? Und dafür muss die Schule sorgen, diese Angebote zu machen. Ja, also wenn wir von Potenzialbomben sprechen, wo ich vollkommen mitgehe, ja, jedes Kind ist eine Potenzialbombe, und nicht alle Potenziale können wach geküsst werden, wie ich das mal nennen möchte. Wer nie beobachtet, dass ein Mensch ein Buch in der Hand hat und liest, der wird nie auf die Idee kommen zu lesen und wird es auch nicht lernen können. Deshalb müssen wir unsere Kinder mit ganz vielen Dingen in Berührung bringen. Ja? Mit der Mathematik, mit dem Lesen, mit dem Schreiben. Und das kann nicht jede Familie leisten. Und dafür ist die Schule da, um hier eine Chancengleichheit entstehen zu lassen.
Diese Kritikpunkte haben Sie sicherlich auch nicht zum ersten Mal gehört. Was erwidern Sie denn darauf?
Ich bin immer sehr vorsichtig, was die Chancengleichheit betrifft, wenn man das nach einem allgemeingültigen Maßstab messen möchte. Weil ich glaube, also es gibt da eine inzwischen sehr bekannte Zeichnung, wo man sieht, eine Schlange, ein Eichhörnchen, ein Affe und ein Delfin sitzen gegenüber einem Lehrer, der ihnen sagt, der Chancengleichheit bieten wir euch eine einheitliche Aufgabe, ihr sollt alle auf diesen Baum da klettern. Und ich finde, da muss man das ein bisschen differenzieren. Und ich glaube ja, dass das sehr wohl stimmt und dass es das Schlimmste wäre, für ein Kind zu Hause zu bleiben mit seinen Eltern. Also da gehe ich auch mit Ihnen vollkommen d'accord. Weil dann ist es ja klar, dass man das wenige Wissen seiner Eltern übernehmen würde, was sehr fatal wäre, auch wenn man Familien hätte, wo alle Bücher lesen, da hat man trotzdem, auch wenn man sehr gebildete Eltern hätte man so trotzdem Eltern, die nur einen Bruchteil dessen beherrschen, was die Welt alles anzubieten hat. Und es wäre noch schlimmer, wenn wir zu Hause blieben würden, wären wir auch immer durch die Ängste unserer Eltern limitiert. Ein Beispiel: Mein Sohn klettert so gerne auf Bäume, aber ich kann das nicht sehen, ich habe zu große Angst. Und wenn er nur mit mir lebte, würde er niemals auf Bäume klettern dürfen. Ne? Aber er geht in die weite Welt hinaus und verbindet sich mit Menschen, die keine Angst haben, wenn er auf Bäume klettert. Und die sucht er sich aus. Und das Gute ist, es liest nicht jede Familie Bücher, aber auf der Welt da draußen gibt es ganz viele Menschen, die spielen und die lesen. Das gefällt mir, solche Fehler gefallen mir. Und die Kinder sind für das gemacht, in die weite Welt hinauszugehen, das möchte ich nochmals wiederholen. Und alles, was sie aus der Welt herausnimmt, um sie für die Welt vorzubereiten, kommt mir sehr künstlich vor. Und das Kind zu Hause zu lassen, empfinde ich auch als sehr schlimm. Das Kind aber mit etwas zu konfrontieren oder das Kind zu etwas zu zwingen, das es nicht will. Nämlich, wir wollen alle mit möglichst wenig Gewalt unseren Kindern begegnen, das ist eine neue Bewegung, wir wollen so gewaltfrei wie möglich und haben mit unseren Kindern leben, merken aber nicht, dass wenn wir das Kind zu einem ihm nicht eigenen Zeitpunkt etwas auferlegen, wenn wir das Kind zwingen, etwas zu lernen, das es gerade nicht braucht und nicht versteht und nicht, dass es nicht lernen will, dann ist das hohe Gewalt.
Herr Brause, haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass die Kinder, wenn man ihnen keine Angebote macht, auch freiwillig in die Welt hinausgehen? Oder haben Sie den Eindruck, dass es auch oftmals passieren kann, dass sie sich zurückziehen und einigeln, einschließen? Dass es vielleicht nur ein Sonderfall war von Herrn Stern, weil er ein sehr aufgewecktes Kind war und an seiner Erziehung liegt? Dass er
ja, nun an dieser Stelle muss ich, denke ich, fragen, was heißt in die weite Welt hinausgehen? Und was heißt künstlich in diesem Falle? Wir leben in einer Welt, die funktioniert so, dass die Lebensrealität vieler Eltern so aussieht, dass sie früh aus dem Haus gehen müssen, zur Arbeit gehen müssen, erst abends wieder nach Hause kommen, dass keiner zu Hause ist, der auf die Kinder aufpassen kann und dass man ein dreijähriges Kind nicht in dieser Zeit in die weite Welt hinausgehen lassen kann. Und ja, die weite Welt, letzten Endes stellt sich für mich dann die Frage, wie schaffen wir es sozusagen in den Bildungseinrichtungen, diese weite Welt für die Kinder sozusagen zu erzeugen, dass die Kinder in dieser Bildungseinrichtung sozusagen diese Erfahrung machen können, die sie in der weiten Welt machen könnten. Das heißt, wo sollen die Kinder so lange hin? Sie müssen irgendwo untergebracht sein und das sind die Schulen und die Frage sollte an der Stelle für mich eigentlich lieber heißen, wie schaffen wir es, Schule besser zu machen? Denn dass Schule zum heutigen Zeitpunkt noch nicht die ideale Form erreicht hat, wenn es das überhaupt geben kann, wenn man davon überhaupt sprechen kann, das ist klar. Aber jetzt sollten wir uns fragen, wie können wir denn Schule besser machen? Das ist, individueller. Ja, Sie sprachen von dem Bild, dass wir eine Aufgabe geben für völlig unterschiedliche Kinder. Und jetzt können wir uns fragen, wie schaffen wir es, Schule so zu gestalten, dass sie eben auf die individuellen Anlagen des Kindes reagiert und ganz individuell gefördert werden kann. Wie schaffen wir es, Lehrpläne aufzuweichen, dass wir eben nicht sagen, ja, das ist der Zeitpunkt, wann ein Inhalt gelernt werden muss, so feststeht, sondern ja, es gibt Grundschulen, sind da sehr weit voraus, wie ich finde, ja, die eben klassenübergreifend arbeiten, wo es Lernpatenschaften gibt, wo Ältere mit jüngeren Kindern zusammenarbeiten. Und ich denke, da ist die Schule auf einem guten Weg, sich in eine Richtung zu entwickeln, ja, die letzten Endes unterm Strich mehr bringt.
Könnte man nicht sagen, dass man beides so zusammen kombinieren könnte, die freien Formen ein bisschen unfreier gestaltet, weil halt in die Institution Schule gepackt, aber dass die freien Formen in der Institution Schule trotzdem noch funktionieren können, oder sind das Dinge, die sich grundsätzlich ausschließen?
Nee, dass sie sich grundsätzlich ausschließen, glaube ich auch nicht. Und ich bin auch kein Schulgegner. Das muss ich unterstreichen. Nee, es ist auch nicht mein Job, die Schule zu kritisieren. Ich vertrete auch keine Methode. Das, wovon ich spreche, ist keine Methode. Mir geht es wirklich nicht darum zu sagen, schaut, wenn ihr eure Kinder nicht in die Schule schickt, habt ihr glücklichere Kinder und wir haben eine Lösung für die ganze Welt. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Ich sage jeweils, also wenn jemand Ihnen das Gefühl geben sollte, er habe eine Lösung für euch gefunden, dann ergreift die Flucht. Sowas kann es nicht geben. Und ich bin kein Schulgegner und ich arbeite sehr wohl mit Schulen zusammen und mit Menschen zusammen, die Schule geben und die Schule entwickeln wollen. Mein Job ist es, über das Kind zu sprechen. Mein Job ist es, zu sagen, schaut, wir sind eigentlich auf die Welt gekommen mit dieser umwerfenden Reihe von Veranlagungen und wir könnten sehr viel mehr Vertrauen in das Kind haben, sprich sehr viel mehr Vertrauen in das Kind in uns. Ich glaube, das darf man nicht übersehen. Wir tragen alle ein verletztes Kind in uns herum. Das Kind, dem eines Tages gesagt worden ist, so wie du bist, genügst du nicht. Du musst dich verändern. Und das fängt sehr früh an mit der guten Frage, schläft das Kind durch, die gestellt wird ganz jungen Eltern, ganz jungen Babys. Und dann begegnet die Mutter oder der Vater dem Kind und gibt dem Kind das Gefühl, eigentlich hätte ich dich lieber, also wirklich mehr lieb, wenn du mehr schlafen würdest. Und das gibt, und das ist eine Verletzung, denn das bedeutet, aber das ist eine unbewusste, wir müssen uns dessen bewusst werden, dass es unbewusst ist. Weil wir geben dieses Signal, so wie du bist du nicht gut, so wie du bist du nicht okay. Das, was du empfindest, ist nicht in Ordnung, was du zeigst, ist, deine Signale werden nicht wahrgenommen. Das bedeutet eigentlich, so wie du bist du noch nicht gut. Um gut zu sein, damit ich dich lieb habe, musst du dem entsprechen, was ich erwarte. Das heißt, du musst dich quasi aufgeben, du musst mir entsprechen und du musst werden, statt zu sein. Du musst werden und immer fort werden. Und das ist auch das, was man von Kindern erwartet, dass sie Fortschritte machen. Und Fortschritte machen bedeutet es, den Blick zu haben auf das Werden und nicht mehr auf das Sein. Und dieses verletzte Kind bestimmt, mit welchen Augen wir uns selbst sehen. Also niemand denkt von sich aus, ich bin nicht gut, ich bin in Mathe eine Banause, ich bin nicht gut in Musik, weil das ist der Blick der anderen, der dazu führt, dass jeder denkt, eigentlich bin ich nicht so gut. Und dieses verletzte Kind bestimmt nicht nur, mit welchem Blick wir uns selbst ansehen, sondern mit welchem Blick wir dem Kind im Allgemeinen begegnen. Und zwar auf eine wirklich sehr, sehr konditionierte Weise. Und mein Vorschlag ist es, mit dieser neuen Haltung eine Versöhnung mit diesem verletzten Kind anzubieten, weil wenn wir sehen, wow, was kann das Kind alles, was kann man vom Kind alles lernen, was bringt es alles für Dinge mit auf die Welt, da kann man plötzlich diesem inneren verletzten Kind sagen, so wie du bist du in Ordnung und warst es schon immer. Und ich glaube, diese sehr allgemeine, die eigentlich eine Stufe über die Schuldebatte oder die Bildungsdebatte liegt, wenn man diese Ebene erreicht, da wird man sehr schnell die Welt verändern, und zwar anhand einer Haltung und nicht einer Methode.
Mit dieser Haltung die Welt verändern, sehen Sie das genauso, Herr Brause, dass die Kinder durch äußere Einflüsse verletzt werden? Oder haben Sie eher die Erfahrung gemacht, dass äußere Einflüsse ja auch Vorbildwirkung erzielen können und damit zur Entwicklung eines Kindes oder eines Menschen beitragen, wenn man jetzt vielleicht auch mal von dem Kinderaspekt weggeht?
Ja, also sowohl als auch. Kinder bringen natürlich immer ganz viel mit, wenn sie in die Schule kommen, was auch nicht immer nur gut ist. Und das ist ja vielleicht auch, wie eingangs schon erwähnt, eine ganz wichtige Aufgabe von Schule, hier problematische Familien aufzufangen und den Kindern eben Erfahrungen anbieten zu können, die sie eben im Elternhaus nicht haben. Auch gerade, wenn es um Haltungen geht, wenn das Elternhaus nicht in der Lage ist, entsprechende Haltung zu leben. und Kinder negative Erfahrungen machen, die sie selber dazu bringen, nicht an sich zu glauben, dann ist, denke ich, auch das eine ganz wichtige Aufgabe von Schule, das zu erkennen und hier einfach einen Gegenpol zu bilden durch eine gute Pädagogik, die dem Kind hilft, Erfolgserlebnisse zu haben, Erfahrungen zu machen und in einem Umfeld zu wachsen, ja, das eben allen garantiert ist und nicht nur privilegierten Familien vorbehalten.
Herr Stern, ich habe in Vorbereitung auf die Sendung mal gegoogelt, welche Berufe man ohne eine Ausbildung ergreifen kann oder welche Studiengänge, aber Studiengang schließt sich ja schon, also jetzt auf Deutschland bezogen, braucht man Abitur. Ohne vorher eine Ausbildung gemacht zu haben, kann man Künstler werden, man kann Journalist werden, das ist durch die Presse- und Meinungsfreiheit abgedeckt und ansonsten halt nur noch Jobs im Niedriglohnsektor ergreift. Es gibt ja noch viel andere Berufe und wenn man diesen freien Entwicklungsansatz, sage ich mal, konsequent zu Ende denken müsste, um jetzt zur Frage zu kommen, müsste man dann nicht die ganze Gesellschaft bzw. das System Berufsausbildung vollkommen auf links ziehen und umdenken?
Es ist, glaube ich, soweit. Die großen Konzerne zum Beispiel sagen, wir gucken gar nicht mehr auf die Schulleistung und der Menschen, die sich bei uns bewerben. Wir wollen Kompetenzen, für welche es eh kein Fach gibt und auch keine Prüfung und somit kein Diplom. Also ich glaube, wir überbewerten die Qualifikation vollkommen, die in der realen Welt, in der Berufswelt, in der realen Gesellschaft, die draußen uns vor den Füßen liegt, da wir überbewerten vollkommen oder wir bleiben im Märchen, dass gute Diplome eine Garantie sind für einen guten Job, nicht wahr? Und wir überbewerten völlig die Qualifikation und vernachlässigen dabei das, woran es wirklich ankommt, nämlich die Kompetenz. Und ich weiß, es gibt Berufe, die man nicht ausüben kann ohne ein Diplom. Aber das ist für niemanden ein Problem. Wenn ich mich morgen für Arzt entscheiden möchte, nicht wahr, habe ich ja gar kein Problem damit, den entsprechenden Weg zu gehen, weil ich das als Erwachsener entscheide. Und dann werde ich die Prüfungen bestehen. Ich habe die Fahrprüfung bestanden, weil ich entschieden hatte, jetzt werde ich eben Auto fahren. Und ich will die entsprechende Prüfung bestehen, weil ich sonst diesen Führerschein nicht habe und nicht auf der öffentlichen Straße fahren kann. Das kann ich sehr wohl in Kauf nehmen, habe aber sehr schnell beim Führerschein bemerkt, es geht ja nicht darum zu lernen, wie man fährt, sondern wie man die Fahrprüfung besteht. Und das kann man in allen Berufen machen, aber es ist sehr erstaunlich, dass wir immer noch dieses Märchen aufrechterhalten, dass wir Qualifikationen brauchen im Leben, wo mein Leben zum Beispiel ein Beispiel dafür ist, dass es so nicht ist, dass man Kompetenzen braucht und dass man Kompetenzen kriegt, wenn man begeistert ist. In einer Gesellschaft, in der wir Menschen bewundern wie Einstein oder wie Steve Jobs, die alle Schulabbrecher sind und alle ohne Diplome. Und es ist sehr merkwürdig, dass wir immer noch daran glauben, obwohl keiner von uns zum Zahnarzt kommt und sagt, bevor Sie mich berühren, zeigen Sie mir Ihre Diplome.
Herr Brause, Sie bereiten ja in einer Berufsschule hoffentlich Menschen auf Berufe vor. Was ist Ihre Meinung und Ihr Eindruck dazu?
Also hier muss ich auch ganz kurz einlenken. Die Frage nach Qualifikation oder die Überbewertung der Qualifikation hat das Schulsystem auch schon längst erkannt und Kompetenzlehrpläne erstellt, bei denen es eben genau darum geht, wie vermitteln wir den Schülern Kompetenzen. Und ja, da kann ich natürlich, nun gebe ich ihm vollkommen recht. Ja, also Kompetenzen sind das Wichtige, was den Menschen dazu befähigt, später eine Handlung ausführen zu können, anstatt einfach nur bloßes Wissen zu erwerben. Dafür gibt es das Konzept in den Berufsschulen des handlungsorientierten Unterrichts, wo es eben ja, genau darum geht, wie komme ich zur Kompetenz. Aber das spricht sich ja nicht gegen Schule aus. Sondern im Gegenteil. Schule hat das Problem erkannt und schon lange aufgegriffen und entsprechend macht man sich seit vielen Jahren Gedanken, wie man bestmöglichst Kompetenzen vermittelt.
Was wäre eigentlich eine gescheite Methode, um Kompetenzen zu messen? Ich stelle mir das jetzt gerade vor, ich bin Chef eines fashion neuen Startup-Unternehmens und ich will natürlich kompetente junge Mitarbeiter haben. Oder nicht nur junge, auch können auch alte sein, ohne Frage. Deutscher Versprecher. Nein, also ich will kompetente Mitarbeiter haben. Wie messe ich das jetzt am besten? Ich meine, der Vorteil von so einem Zeugnis oder einem Zertifikat, in welcher Form auch immer es jetzt mal hat, zumindest eine Orientierung, vielleicht kein 1-zu-1-Blick. Was wären Alternativen, um das messen zu können?
An wen geht die Frage?
An jeden, der sich beflissen fühlt, das zu beantworten.
Also ich glaube nicht, dass ein Diplom eine Garantie für Kennen ist. Wenn dem so wäre, dann hätten wir weniger Menschen, die diplomiert sind und nicht zurechtkommen. Weil mit denen sind wir alltäglich konfrontiert und das ist klar. Erstens, also ich persönlich genügt mir ein Diplom nicht. Was ich sehen will, ist der Blick des Menschen, der mir gegenüber sitzt, und ich möchte sehen, mit welchem Licht in den Augen diese Person darüber berichtet, was sie begeistert. Und für mich ist das der Schlüssel. Also wir haben sehr lange geglaubt, dass unsere Gehirne genetisch programmiert sind, und jetzt weiß man, die sind nicht genetisch programmiert, die entwickeln sich je nachdem, wie man sie braucht. Und man weiß es deshalb, weil man bemerkt hat, dass in dem Gehirn der Jugendlichen heutzutage die Hirnregion, die verantwortlich ist für die Daumenbewegung, größer ist als früher. Und das beruht darauf, dass sie so viel SMS schreiben. Und dann hat man geglaubt, dass das genügt, und man wollte auch Hirntraining entwickeln, also quasi Muskeltraining fürs Gehirn. Das hat alles nicht funktioniert, weil man nicht gesehen hatte, was die Hirnforschung, ich zitiere da ziemlich wortwörtlich die Arbeiten von Gerald Hüther, weil man nicht gesehen hatte, dass unser Gehirn sich entwickelt, da wo man es verwendet, aber nur wenn wir es verwendet mit Begeisterung. Und diese Begeisterung, die wir alle kennen, wir wissen, dass die Begeisterung uns Flügel verleiht, und wir wissen, dass wir im Zustand der Begeisterung zu allem fähig ist, ist einer der angeborenen Zustände der Kindheit. Und wenn Sie gegenüber einem Menschen sitzen, der sehr begeistert über ein Thema berichtet, das gerade Sie interessiert, dann werden Sie eigentlich plötzlich merken, der ist höchst kompetent. Und warum? Also das ist auch mir passiert. Ich habe mich zum Beispiel für Musik interessiert, für Instrumente, für Gitarren, ich bin Gitarrist, also habe ich alle Informationen um dieses Thema herum, also auch was die deutsche Sprache betrifft, Sie haben ja auch gleich gehört, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, es ist eine andauernde Baustelle, eine geliebte Baustelle, aber eine andauernde, und das ist deshalb eine andauernde, weil man ja nie ausgelernt hat und weil man ja, wenn man sich sehr begeistert für etwas, ziemlich viel Zeit investiert, ich konnte 6 Stunden Zeit investieren, aber dann wird man wie magnetisch, und es wird wie die Entstehung eines Planeten, es kommt immer mehr Materie, und jeden Fetzen Wissen oder Kompetenz, das in die Nähe kommt, wird aufgesogen und gesammelt, und man vergisst es nicht mehr, und so ist man sehr, sehr kompetent, weil man eben so begeistert gewesen ist. Also die Kompetenz ist sonst nichts als die Nebenwirkung der Begeisterung. Und dann kommt jemand und sagt, oha, da ist jemand, ich sehe dieses Licht, da ist jemand, der ist so kompetent, der ist so begeistert, und der kann mein Problem lösen. Und dann merke ich, ich habe es immer wieder bemerkt. Ich habe Arbeiten ausgeübt, die man ohne Diplom eigentlich nicht ausüben kann. Nur weil jemand gesehen hat, diese Person kann mit dieser Begeisterung und mit dieser Kompetenz ein Problem lösen, das ich jetzt gerade habe. Und dieses Problem, das ich gerade habe, kann nur diese Person jetzt lösen. Ich brauche diese Person, egal welche ihre Qualifikation ist.
Diese Begeisterung, das Lernen aus sich selbst heraus, ist das etwas, was das klassische System Schule schon festgestellt hat und daraus Konsequenzen gezogen hat, oder ist das eine völlig neue Erkenntnis?
Natürlich ist es immer schön, und das ist ein guter Pädagoge, der wird daran gemessen, inwiefern er selber natürlich für sein Fach Begeisterung zeigt und diese Begeisterung somit auch vermitteln kann. Es schafft, diese Begeisterung zu teilen mit den Kindern, mit den Schülern. Und letzten Endes haben wir aber viele, ja, also wenn wir wollen, dass ein Kind alles werden kann, dann braucht es eben gewisse Dinge, für die es sich eventuell zunächst nicht begeistert. Und da gehört ein gewisser Zwang dann eben einfach dazu, zu sagen, wir brauchen Mathematik, ja, das brauchen wir einfach in so vielen Berufen. Und ein Kind begeistert sich aus sich selbst heraus nun mal meistens nicht für die Mathematik. Und das Konzept der Begeisterung ist unheimlich wichtig und wertvoll. Wir beschäftigen uns viel mit Motivation, also das hängt eng miteinander in Verbindung. Aber die ist eben nicht für alles da. Aber die Bildung, um eine größtmögliche Chancengleichheit zu erreichen, muss eben so breit gefächert sein wie möglich. Damit ein Kind später eben die Möglichkeit hat, wenn ihm erst mit 18 einfällt, dass es jetzt gerne in der Astrologie gerne tätig wäre, dass man, oder in der Physik, dann braucht man plötzlich Mathe. Und das soll einen Studiengang ergreifen können, beziehungsweise Mathematik braucht man in jedem Studiengang, mal nebenbei bemerkt. Ja, und Das kennen die meisten, die dann an die Uni gehen und sagen, endlich ist Mathe vorbei und dann plötzlich stoßen sie auf Statistik. Ja, und da, wie gesagt, ist es Aufgabe der Schule, die Bildung so breit wie möglich aufzustellen, dass man danach die Chance hat, wenn man sich spät gefunden hat oder dabei ist, sich zu finden, alles zu werden.
Herr Stern, wann saßen Sie zu Hause und haben gesagt, jetzt habe ich Bock auf Mathe?
Es ist noch nie passiert. Es ist noch nie, deshalb betrachte ich auch Mathe nicht als der Feind. Also Mathe ist nicht der Feind. Mathe ist etwas sehr Nützliches, absolut. Und ich weiß jedes Mal, wo ich im Laufe einer Begeisterung ein Fenster habe öffnen müssen, dann ging es auch von alleine. Und ich glaube, wir müssen wirklich den Begriff Zwang überdenken, weil wir können, und das ist jetzt inzwischen wissenschaftlich bewiesen, wir können keine Information lange, dauerhaft verinnerlichen, wenn sie unter Zwang erlernt worden ist. Also wir verlernen 80% von dem, was wir gelernt haben, weil das unsere emotionalen Zentren nicht aktiviert hatte. Wenn unsere emotionalen Zentren aktiviert sind, da lernen wir die schwierigsten Sachen im Nu. Und zwar noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und ich finde es schade, dass man der Mathematik antut, dass sie ein Zwang ist. Denn die erste Erfahrung, die meisten Kinder mit Mathe machen, ist, es ist ein Zwang. Es ist etwas, das ich nicht mag, aber muss. Und so ist die Beziehung für immer verdorben. Dasselbe passiert mit der Musik. Jedes Kind möchte Musik machen. Und plötzlich muss man üben, muss man arbeiten. Und statt, dass man Musik macht, muss man plötzlich auch wieder eine Pflicht erfüllen. Und so vergeht jedem eigentlich der Spaß an der Musik. Und so ist es auch mit Mathe. Ich finde, da tut man Mathematik was an. Und wenn es soweit ist, dass man sie braucht, dann ist es auch überhaupt kein Problem, sie zu lernen. Auch die schwierigsten Dinge, das habe ich ja immer wieder. Und dann sind sie emotional mit etwas verbunden. Ich will eben zum Beispiel Astronaut werden oder Astronom. Und da muss ich tatsächlich gewisse Dinge lernen, aber die gefallen mir dann. Ich bekomme nicht genug davon. Und ich verstehe plötzlich Zusammenhänge, die ich niemals erreicht hätte. Denn wir haben eine Ausdauer. Wir haben eine Tiefe, wir haben eine Ernsthaftigkeit, wenn uns etwas unter die Haut geht, die wir unter Zwang nie haben würden. Und es stellt sich heraus, dass all diese Dinge, die wir unter Zwang gelernt haben, wieder vergessen wurden. Und zwar eigentlich kurze Zeit nach der Prüfung. Und ich möchte gern die Mathematik vom Zwang befreien.
Ein sehr nobler Ansatz. Könnte man das so sagen, dass das Wissen, was dann erstmal vermeintlich verschwindet, wird das dann nicht, ist das dann nicht wieder reaktivierbar nach dem Motto, man braucht es dann wieder und man fuchst sich dann so ein bisschen rein und hat es dann schneller wieder reaktiviert, beziehungsweise gibt es nicht auch Themen, die einfach so komplex sind, dass man auch eine gewisse Vorbildung braucht? Ich meine, eine Logarithmusfunktion wird man jetzt nicht so einfach verstehen. Das ist ja dann, da braucht man ja viel mathematisches Vorwissen jetzt, nur so als Beispiel.
Ja, es geht eben darum, ein Fundament zu legen in der Schulbildung, auf welchem das Kind dann jederzeit aufbauen kann. Natürlich wird viel wieder vergessen, aber was man einmal gelernt hat, ist, wie Sie richtig sagen, eigentlich jederzeit wieder aktivierbar. Und jemand, der im Studium sich mit Statistik rumschlagen muss und bei den Grundrechenarten bereits ausgestiegen ist, der wird keine Chance haben. Ja. Und
das wird von der modernen Forschung, wenn ich unterbrechen darf, das wird von der modernen Forschung widerlegt. Also man hat sich geirrt, man hat geglaubt, etwas Vergessenes kann man reaktivieren und da hat man etwas übersehen. Nein, man kann es reaktivieren, weil es einen gerade interessiert. Und das Wichtige ist dabei nicht, dass man reaktiviert, das stimmt nicht. Die Emotion ist wichtig. Denn man lernt es plötzlich so leicht und man sagt, weil du es schon gelernt hattest. Nein, weil es dich jetzt eben berührt. Und das ist der Unterschied. Und jemand, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, aber dieselbe Berührtheit empfindet, lernt es genauso effizient und genauso schnell. Und manchmal sogar schneller, weil er eben nicht die traumatische Erfahrung gemacht hat, ich bin schlecht in Mathe.
Nun, viele Statistikstudenten, die ich kenne, die haben sich durch Statistik durchgeschlagen und ich kann nicht davon sprechen, dass sie das dann interessiert hat, sondern es war der Zwang, es war der Druck, sie mussten es eben und die haben sich da durchgequält, erfolgreich und haben dann aber einen Abschluss in der Tasche gehabt, ja, den sie wahrscheinlich ohne ein gewisses Fundament nicht erreicht hätten.
Ich weiß, man sagt auch Frauen kommen. Zwing dich ein wenig dazu, du wirst sehen, nachher macht es Spaß.
Das ist ja ein sehr böser Einwurf, um das mal so zu sagen. Das ist ja ein Totschlagargument.
Fast alle Berufe kaufmännischer Art. Ja, wir haben 52 Ausbildungsberufe im kaufmännischen Bereich und die meisten Auszubildenden ergreifen heutzutage einen Beruf im kaufmännischen Bereich und alle verlangen nach Mathematik. Ja, und ein Lehrling hat keine Chance auf eine Lehrstelle, wenn er da eben nicht im Mathezeugnis wenigstens seine 4 erreicht hat.
Müsste man dann vielleicht, um auch die Idee von Herrn Stern verwirklichen zu können, in gewissen Situationen dann mehr Zeit geben? So nach dem Motto, ja, es ist möglich, es mit einer positiven Emotion besetzt zu lernen, wenn man es lernen möchte. Aber wir müssen jetzt sozusagen für die Ausbildung erstmal 2 Jahre Mathe mit einplanen, damit er halt jetzt aus sich selbst heraus auf die Idee kommt, das jetzt alles zu lernen.
Wie ich vorhin schon sagte, also es gilt, Schule besser zu machen. Und das gilt natürlich auch, Mathematikunterricht besser zu machen, Naturwissenschaftsunterricht besser zu machen. Naturwissenschaften sind Erfahrungswissenschaften, aber wir bieten den Schülern keine Erfahrung. Und wir beschäftigen sie mit haufenweisen Übungsaufgaben, aber wir gehen nicht raus und lassen sie die Natur erfahren. Und das ist nicht die Frage von freie Bildung gegen Schule, sondern es ist die Frage, was machen wir eigentlich in der Schule? Wie vermitteln wir Mathematik? Wie vermitteln wir Naturwissenschaften? Und wie schaffen wir es, ein Interesse für hochspannende Gebiete zu erzeugen?
Und was machen wir mit den Kindern, die sich für Mathematik ein Leben lang nicht auseinandersetzen werden, aber dafür sehr gerne mehr singen würden und nicht dazu kommen?
Dafür gibt es Musikunterricht. Ja, nein, es ist eben nun mal die Realität, dass man in den Berufszweigen natürlich im Fach Musik keine bestimmte Note braucht, auch wenn ich das jetzt nicht befürworten möchte, wobei natürlich ein Kaufmann braucht im Fach Musik keine entsprechende Note. Ja, das. Aber im Fach Mathematik braucht es die eben. Und das ist natürlich auch verständlich, weil es muss dem Kunden nichts vorsingen, auch wenn das vielleicht oft passiert. Aber man muss eben mathematische Zusammenhänge verstanden haben, um die ganzen Buchhaltungen zu verstehen, die im Hintergrund passiert und so weiter. Ja.
Herr Stern, ich habe mir auch schon bei der ganzen Vorbereitung auf die Sendung die Frage gestellt, ist das vielleicht auch ein Mentalitätsunterschied zwischen Deutschland und Frankreich, dass wir da unterschiedliche Mentalitäten in der Kultur haben, dass so ein freierer Weg in Frankreich vielleicht leichter zu beschreiben ist als in einem ordnungsfanatischen Deutschland, wo alles, um mal das Klischee jetzt richtig runterzureiten, stark getaktet und geregelt ist und alles seine Ordnung hat, um das mal so zu sagen?
Nee, also ich habe dieses Gefühl überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube deshalb, weil wir eine gewisse Freiheit in Frankreich haben und gar nicht daran interessiert sind, weil wir sie haben. Und da, wo man sie nicht hat, ist man sehr erpicht, sie eigentlich zurückzuerobern. Und ich sehe das genaue Gegenteil. Ich sehe, dass besonders in Deutschland eine sehr große Sehnsucht mit dieser Versöhnung besteht, mit dieser Versöhnung mit diesem verletzten Kind. Und vor allem, weil ja so viel Gewalt überall entsteht ich jetzt sicher bin, dass wir keinen Frieden auf Erden haben können, wenn wir nicht im Frieden sind mit der Kindheit. Und das ist nicht, für mich ist das keine Kultur und ich glaube nicht, dass man heute im heutigen Europa, in der heutigen Welt, mit den heutigen Medien sagen kann, dass es zwischen Frankreich und Deutschland auf jeden Fall in der Hinsicht eine Kulturunterschiede gibt. Das glaube ich nicht. Ich sehe nur, dass die ganze Gesellschaft sich im Moment verändert und dass wir nicht mehr optimieren können, was gewesen ist. Ja, wir versuchen immer wieder, das Alte zu optimieren, das alte Schulsystem, das alte System überhaupt zu optimieren, so wie wir versuchen, Motoren so zu frisieren, dass sie nur noch 2 Liter verbrauchen, was sehr wenig ist, aber immer noch zu viel ist, angesichts dessen, dass es bald kein Benzin mehr gibt. Und da muss was ganz Neues her und wir sind, glaube ich, alle da gefragt und das ist auch das, was entsteht. Und ich glaube nicht, dass wir gegeneinander wirken werden, sondern dass wir unbedingt alle, ziemlich alle miteinander wirken müssen, aber wir können nicht ohne Kinder. Wir können nicht ohne Kinder diese Gesellschaft von morgen gestalten und das ist ein bisschen das Problem. Hier fehlt mir heute, außer dass ich es versucht habe, das zu vertreten, aber mir fehlt bei der heutigen Diskussion das Kind. Und wenn wir die Landschaft sehen, wie sie ist, es ist, als ob man über Frauen bestimmen würde oder dass es Frauen dabei sind. Das wurde vor 50 Jahren gemacht, das kann man heute nicht mehr machen. Und ich glaube nicht, dass wir die Welt unserer Kinder ohne unsere Kinder gestalten können. Das ist ein bisschen noch unsere Neigung und das ist weltweit und nicht nur in Deutschland so.
Ich finde, das ist doch ein sehr versöhnliches Schlusswort. Dann bedanke ich mich, dass Sie so schnell Zeit gefunden haben, Herr Brause.
Gerne.
Ich bedanke mich, Herr Stern, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Jetzt geht es noch weiter nach Leipzig, habe ich gehört.
Genau, ja.
Gut, dann bedanke ich mich und tschüss.
Tschüssi.
Campus Radio im Gespräch.